Ich hoffe, ihr seid alle jetzt gut angekommen hier. Alles wach? Ja, okay. Ja, gerade wurde das Bild angesprochen von Tiki Küstenmacher. Kriegen wir das Lied noch? Ja. Es lädt sich. Na gut, auf jeden Fall. Wir sehen auf diesem Bild, wie manche Leute sich bemühen, die schwitzen, die stöhnen und so weiter und so fort. Und so wirklich wissen sie nicht, wofür sie das tun. Und ich denke, die Perspektivlosigkeit, die manche Menschen ereilt, manchmal auch Christen, die hat an sich, dass sie als Killer der Freude bezeichnet werden darf. Auch der Lebensfreude und genauso auch der christlichen Freude. Freude am Dienst. Wir befassen uns gerade oder fangen an, uns mit einigen Psalmen zu beschäftigen. Und dieser Psalm, über den es heute geht, Psalm 100, lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Und damit wäre ich mit der Predigt fertig. Dient dem Herrn mit Freude. 3 Ausrufezeichen. Amen? Sehr gut. Aber die Freude war voreilig. Ich möchte gerne doch ein paar Sätze sagen. Ich würde gerne den Text vorlesen, das tue ich. Und wir stehen noch einmal dazu auf. Mit Freude, bitte. Ein Lied für den Dankgottesdienst. Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Dient ihm voll Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, das er umsorgt, wie ein Hirte seine Schafe, seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn und rühmt seinen Namen. Denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Worte. Und wir merken, dass diese Freude, die aus diesen Worten spricht, uns erfasst. Herr, bewirke durch deinen Heiligen Geist, dass dieser Nachklang halten kann in uns. Und erkläre uns diese Worte. Und darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Danke im Voraus dafür. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. 4 Punkte, die ich vielleicht ansprechen werde. Das erste, das sind 4 Fragen. Was bewegt mich? Was ist mein Lebensantrieb? Das zweite, worauf bin ich ausgerichtet? Und was ist mein Team, meine Gemeinschaft? Und was ist das Ergebnis? Das erste, was ist mein Lebensantrieb? Ich habe das noch einmal auf einem Stick, falls Sie das braucht. Okay, gut. Wir haben gerade gehört, dient dem Herrn mit Freude. Da ist schon die Frage, die wir gerade bewegt haben, was regt uns zum Dienst? Was motiviert uns in der Schule, beim Studium, zum Lernen? Was motiviert uns beruflich? Ja, gute Zensuren, das ist schon eine gute Motivation. Die Eltern, die hinter uns mit einer Peitsche stehen, eine gute Bezahlung, das sind alles Möglichkeiten. Aber inwiefern motiviert uns Freude, dass ich lernen kann und darf, dass ich eine Arbeit habe, dass ich eine Ehe habe, einen Ehemann, eine Ehefrau und Kinder und ich meine Eltern. Ja, das ist eine andere Motivation, von der dieser Psalm spricht. Freude als Motor, als Lebensantrieb. Und dieser Psalm wurde von einem geschrieben, der mit Gott einige Erfahrungen schon, schon hinter sich hat. Er hat sich von Gott beschenken lassen, deshalb ist dieser Psalm so überschrieben, ein Psalm zum Dankopfer oder ein Lied zum Dankgottesdienst. Eine Bestimmung dieses Psalmes, zum Dankgottesdienst. Und wenn wir Gottesdienst, und das dürfen wir als Christen unser Leben so betrachten, wenn wir unser Leben als Lebensgottesdienst betrachten, dann kann auch unser Leben ein Dankgottesdienst sein. Es gab verschiedene Opfer im Tempel damals in Israel. Ich will auf all die Art nicht eingehen, aber ein Opfer, zu dem dieses Lied oder dieser Psalm bestimmt ist, ist ein Dankopfer. Man hat Gott für vieles gedankt. Und dafür gab es bestimmte Gegenstände, Tierarten, was man da Gott darbrachte, je nachdem, wie vermögend man war, sage ich mal so. Und die Menschen kamen in den Tempel, die kamen meistens mit allen Angehörigen und Freunden, haben das geopfert, Gott dargebracht und hinterher gab es ein fröhliches Essen. Und dabei hat man mit Sicherheit auch schöne Lieder gesungen. Wieso hat man das so gemacht? Weil dem Opfernden aus allen Poren der Haut der Dank ausquellte, kann man so sagen. Er konnte oder sie konnte das nicht für sich behalten. Und das war der Tenor des Dankopfers. Die frühen Christen, so wird es ihnen nachgesagt, sie waren dafür bekannt, dass ihre Gesänge besonders kraftvoll und fröhlich waren und überzeugend. Menschen, die das erlebten, merkten nämlich, wenn Christen singen, dann gibt es eine Leidenschaft, die dahinter steckt. Das merken wir ihnen an. Und dem konnte man sich nicht entziehen. Das war nicht so, wie da oft in der Kirche singt man die Strophen 1 bis 3 und 5, sagt man. Und, ich will das nicht nachmachen, aber da fallen mir einige Karikaturen des Gesangs ein. So war es nicht gemeint. Dieser Gesang der ersten Christen und überhaupt vielen Christen später war vom Dank, von Freude getragen, egal in welche Situation sie gelebt haben. Was sagt das uns? Gott will beim Gesang nicht nur das Lied, sondern er möchte unser Herz haben, das dahinter steckt, egal in welche Lebenssituation wir uns befinden. Und Lieder, die so gesungen werden, sie dringen in die tiefen Persönlichkeitsstrukturen eines Menschen hinein. Und zwar dessen, der das singt, ebenso wie der Zuhörer. Und das beeindruckt. Das überzeugt mehr als irgendwelche Predigten, die von einer Kartoffelkiste im Park gehalten werden. Okay, gibt's nicht, aber auf jeden Fall, solche Gesänge sind von einer tiefen Gottesbeziehung bestimmt und getragen. Freude, die von innen kommt, aus voller Überzeugung. Nichts vorgespielt, keine Schauspielerei. Wenn wir im Gottesdienst singen, dann bringen wir eben das zum Ausdruck. Wir kennen jemanden, von dem eine Kraft ausgeht, die uns im Leben trägt. Und dafür sind wir dankbar. Das ist nämlich der Gott, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet hat. Das ist der Gott, der unsere Kraftquelle ist. Und selbst wenn wir leiden, selbst wenn wir in der Not uns befinden, selbst wenn wir Probleme haben, sogar im Tod, dann ist diese Botschaft stärker als der Tod selbst. Ihr kennt vielleicht das Lied, in dir ist Freude, in allem Leide, o du Heiland, Jesu Christ. Interessant ist, dass das Lied, der Text wurde zu einer Tanzmelodie geschrieben. Und da kam es bestimmt im späten Mittelalter einem merkwürdig vor, als wenn man so Lambada genommen hätte und dazu, mit anderen Bewegungen vielleicht, einen christlichen Text draufgelegt. Ja? Aber so war das. Man hat gesungen, dass man Gott dankbar ist und freut sich in Gott, auch wenn es einem bescheiden geht. Ja, und ähnlich war es auch mit vielen Christen, die leiden mussten, mit den Sklaven. Woher kommt Gospel? Die gute Nachricht, Das Evangelium, das gesungen wird, das haben die Sklaven in Amerika auf den Baumwollplantagen oder wo auch immer gesungen. Weil Jesus, weil Gott, weil der Himmel, auf den sie sich so freuten, ihre Hoffnung war. Das war ihre Freude, Grund ihrer Freude. Das hat sie motiviert. Nur deshalb konnten sie das alles aushalten. In dir ist Freude, in allem Leide. Dient dem Herrn mit Freude. Und da haben sie gearbeitet und solche Lieder gesungen. Was hat sich so ein Sklavenhalter dabei gedacht? Die haben nicht alle, ja? Aber die wussten, was sie haben in ihrem Herzen. Und viele Christen haben das später getan, tun es heute auch. Wenn sie hungern, wenn sie unter Kriegsumständen leben, feiern sie ihre Gottesdienste und sind froh, dass sie einen solchen Gott haben. Worauf bin ich ausgerichtet? Tja, dieses Lied, dieser Psalm 100 spricht von einer Gottesbeziehung. Und diese Gottesbeziehung hier ist bestimmend. Egal, was ich Gott opfere, hingebe, egal, was ich tue, dann tue ich das nicht im Sinne irgendwelcher Handlungsanweisungen oder Traditionen oder kirchlichen frommen Gesetzen, sondern es wird getragen von meiner Beziehung zu Gott, zu diesem Gott, der mich liebt. Wie war noch einmal der Wochenspruch? Der Menschensohn ist gekommen, zum Suchen, um selig zu machen, die verloren sind. Ganz genau, so ist es. Ja, erkennt, dass der Herr allein Gott ist, lesen wir hier im Vers 3. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Wir gehören nicht uns selbst, wir gehören Gott in erster Linie. Und diese Beziehung zu dem dreieinigen Gott ist die Grundlage unseres Lebens, auch unseres Erkennens. Hier steht das Wort erkennen. Interessant, denn eigentlich kann man dieses Wort ins Deutsche nicht so richtig übersetzen. Wir verstehen nicht, was hier gemeint ist. Wir haben nämlich die Verstehensweise von den Griechen übernommen. Das gleiche Wort, wenn das in Septuaginta, also hebräische Bibel, ins Griechische übersetzt wurde, dann bedeutet das, dass man eine Sache subjektiv betrachtet. Es ist ein Objekt, da steht es drauf, ich stehe hier, ich gucke mir das an und ich denke rational über diese Sache nach. Okay, das ist so ein Einzelkelch, da drin ist eine Flüssigkeit und das bleibt für sich, ich bleibe für mich. Ein Jude, ein Hebräer versteht das ganz anders. Erkennen bedeutet, ich werde Teil dieser Wirklichkeit, dieser Sache oder dieser Person. Ich gehe so richtig in sich hinein. So erkenne ich das. Im 1. Mose Kapitel 4, Vers 1 wird das gleiche Wort benutzt und da heißt es, Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger. Okay, es war ein tiefes Erkenntnis und es bedeutet die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau. Eine der tiefsten Verbindungen zwischen den Menschen, die es überhaupt gibt, wird hier angesprochen. Erkennt, dass der Herr unser Gott ist. Das bedeutet, sei eins mit Gott. Verbinde dich mit ihm. Du bist ein Teil von ihm. Deshalb sprechen wir nicht mehr der Gott, sondern mein Gott. Und wenn ich mich mit jemandem auch verbinde, sage ich nicht, die Frau sind meine Frau, ich bin mit ihr verheiratet. Ich habe sie erkannt. Und das gilt auch für andere Wirklichkeiten. Da sage ich nicht mehr, wenn ich in einer Gemeinde bin, die Baptistengemeinde oder die Gemeinde hier. Nein, meine Gemeinde hier. Ich habe die Gemeinde erkannt. Also hier geht es um ein persönliches Erkennen. Kein distanziertes, intellektuelles Erkennen Gottes, sondern dass wir mit ihm eins geworden sind. Und diese Beziehung zu Gott, ganz persönliche, ist das Geheimnis des Dienstes, das von Freude und Dankbarkeit geprägt ist. Ja, dann ist die Frage, was ist dein Team? Der Beter bleibt hier nicht bei sich selbst, sondern er will andere mit einbeziehen. Habe ich schon erzählt. Beim Dankopfer hat er Freunde, Familie eingeladen, die haben zusammen das dargebracht und dann schön gegessen und gefeiert. Und vielleicht haben sie gegrillt, so wie wir gestern, manche von uns gestern. Ja, und da will einer das in die ganze Welt hinaus posaunen. Nicht nur für sich selbst behalten, jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Oder hier steht, dient dem Herrn. Er möchte andere mit seiner Freude anstecken. Das ist so wie bei Fußballfans. Sie wollen auch die anderen anstecken, dass sie genauso ihre Mannschaft anfeuern. Aber hier geht es um Gott. Und das ist das Geheimnis des Dankopfers. Da kommt niemand alleine, sondern kommen auch noch andere dazu. Kommt her, ihr seid alle eingeladen. Wir wollen diesen Gott loben. Es ist mein Gott, es ist dein Gott, es ist unser Gott. Natürlich ist es wichtig, dass wir als Einzelne beten, dass wir vielleicht in unserem Stübchen da irgendwo im Wohnzimmer oder auf der Terrasse ein Lied vielleicht mal von uns hin summen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir das mit anderen tun. Das zieht uns richtig nach oben. Wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft, wir werden von Gott in eine Gemeinde gestellt. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Wir brauchen andere Christen, die uns auf viele Dinge aufmerksam machen, die uns vielleicht korrigieren, manchmal wir, sie. Manchmal erleben wir eine Art Flaute im Glauben, da sind die anderen da, die uns hochziehen, die uns ermutigen. Oder beim Beten, an einem anderen Tag sind wir dran. Die anderen brauchen unsere Hilfe. Wir sind ein Team, wir sind eine Gemeinschaft. Und das ist schön hier. Wir sind Gemeinde Jesu, wir sind Gemeinschaft. Und nun kommen wir zum Schluss. Wenn es dem so ist, dann am Ende allen Dienstes, am Ende allen Einsatzes stehen nicht wir im Rampenlicht, sondern der Herr. Und bei den herrlichsten Gottesdiensten und Konzerten, was Christen angeht, steht er im Mittelpunkt. Und so soll es auch bleiben. Er soll die Mitte sein. Da lesen wir auch im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen, und jetzt kommt's, und euren Vater im Himmel preisen. Nicht wir sollen gepriesen werden, sondern der Vater im Himmel. Und hier in diesem Psalm, geht durch die Tempeltore ein mit Dank, preist ihn, rühmt ihn, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Der Herr ist gut zu uns. Am Ende steht er im Zentrum und prägt unsere Dankbarkeit. Dieser Gottfaktor ist ganz wesentlich. Und wenn wir das verlieren sollten, egal was wir tun, irgendwo in der Gemeinde oder als Christen, dann stimmt was nicht. Dann stottert unser Motor, unser Antrieb. Dann brauchen wir TÜV, Reparatur. Und dazu brauchen wir auch andere Christen. Brauchen wir Gottes Wort und den Heiligen Geist. Und ich wünsche uns, dass wir nicht so zum Stottern kommen, sondern dass es bei uns glatt geht und dass wir regelmäßig zu TÜV gehen. Also zu Gott und zu anderen Christen, damit alles wie geschmiert, voll Freude und Dankbarkeit läuft. Das war's. Ich möchte noch beten und wir stehen dazu auf und bleiben zum anschließenden Lied auch stehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Psalm. Er ist für uns wie eine Hymne, wie ein Triumph- oder Loblied dir gegenüber. Und dieser Psalm möchte uns ermutigen, damit wir dir mit Freude dienen und auch aneinander mit Freude dienen. Wir danken dir, dass so etwas aus einer fröhlichen und dankbaren Haltung geschehen darf. Herr, schenke, dass uns diese Erkenntnis durchdringt und durchträgt, dass wir auf dich sehen und letztlich dir dienen mit einer Freude, die von dir und dann auch von innen kommt. In Jesu Namen. Amen.